Deutschlandfunk, Marktplatz.
Heute mit Stefan Römermann. Hallo und herzlich willkommen zum Marktplatz. Zugegeben, manche Betrugsmaschen, die klingen im ersten Moment ziemlich absurd. Vor allem, wenn man sie versucht, möglichst kurz zusammenzufassen. Da geben sich Menschen am Telefon oder auch per WhatsApp-Message auf dem Telefon als die eigenen Kinder oder Enkel aus. Und Menschen fallen darauf auch noch herein? Ehrlich? Doch diese Betrüger sind oft erstaunlich gerissen. Sie kennen eine Menge psychologischer Tricks und sie treffen nicht selten auf Menschen, die gerade im Stress sind oder in einer persönlichen Krise, die mit ihren Gedanken vielleicht gerade ganz woanders sind. Und dann gehen bei einem Betrugsversuch eben doch nicht immer die Alarmglocken an. Viele Betrugsmaschen funktionieren auch deshalb nicht nur bei alten oder vermeintlich leichtgläubigen Menschen, sondern auch bei klugen und gebildeten Menschen, bei Ärzten, bei Professorinnen, Ingenieurinnen, bei Rechtsanwälten und ganz sicher auch bei Radiomoderatoren. Im Marktplatz wollen wir heute klären, wie die gängigsten Tricks und Maschen funktionieren und wie sie selbst nicht zum Opfer werden. Unser Thema heute: gängige Betrugsmaschen, Enkeltricks, Telefonbetrug, Phishing-Mails und mehr. Meine Expertinnen und Experten dafür sind dieses Mal Harald Schmidt. Herr Schmidt ist Geschäftsführer der polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes. Und in seiner Behörde laufen regelmäßig die Infos zu den neuesten Betrugsmaschen und Tricks aus den Polizeibehörden aus ganz Deutschland zusammen. Und sie koordiniert die Aufklärungsarbeit der Polizei in Deutschland. Er ist uns heute zugeschaltet aus Wiesbaden. Lieber Herr Schmidt, herzlich willkommen im Marktplatz.
Schönen guten Morgen. Ich freue mich, von der Herbsttagung des Bundeskriminalamts bei Ihnen zugeschaltet zu sein.
Wunderbar, wunderbar. Und Gast Nummer zwei ist Nicole Bahn. Frau Bahn ist Referentin für Verbraucherrecht bei der Verbraucherzentrale Bremen. Sie kennt aus der Arbeit dort ebenfalls unzählige Varianten von Betrugsmaschen, egal ob an der Haustür, am Telefon oder am Computer. Und sie ist uns heute ebenfalls zugeschaltet und natürlich aus Bremen. Liebe Frau Bahn, herzlich willkommen in unserer Runde.
Guten Morgen. Ich danke Ihnen und freue mich gleich auf den Austausch in dieser Runde.
Und unsere Expertenrunde komplett macht Ronald Eikenberg vom Computermagazin CT. Er ist dort Experte für die Themen IT-Sicherheit und Online-Kriminalität. Und er ist uns heute aus Hannover zugeschaltet. Herr Eikenberg, schön, dass auch Sie dabei sind.
Schönen guten Morgen.
Und im Marktplatz soll es dieses Mal natürlich auch wieder um Ihre Fragen und auch um Ihre Erlebnisse rund um das Thema gehen, um die Fragen und Anregungen von unseren Hörerinnen und Hörern. Haben Sie vielleicht selber schon Betrugsversuche erlebt? Wie gehen Sie damit um, wenn Ihnen Menschen an der Haustür, bei Anrufen am Telefon oder in E-Mails irgendwas verdächtig vorkommt? Sind Sie vielleicht selber schon zu einem Opfer geworden von besonders gerissenen Betrügern oder vielleicht auch von einer ganz banalen Masche und möchten andere Menschen davor warnen? Oder haben Sie vielleicht Angehörige, um die Sie sich Sorgen machen und bei denen Sie nicht wissen, wie Sie diese lieben Menschen vor solchen Betrügereien schützen können? Melden Sie sich bei unserem Hörertelefon. Wir freuen uns auf Ihre Mails und Anrufe. Und vielleicht noch ein wichtiger Hinweis. Wir wissen natürlich, dass solche Erlebnisse oft sehr, sehr unangenehm und auch schmerzhaft sind. Wenn Sie trotzdem in dieser Sendung davon erzählen möchten, dann freut uns das natürlich sehr. Sie müssen dabei auch nicht Ihren vollständigen Namen nennen. Das ist überhaupt kein Problem. Sie können dabei anonym bleiben. Wir sollten nur versuchen, möglichst die Geschichten ein bisschen kurz zusammenzufassen, dass wir möglichst viele der Geschichten hier auch erzählen können. Unser Thema heute: gängige Betrugsmaschen, Enkeltricks, Telefonbetrug, Phishing-Mails und mehr. Und bevor wir so richtig in die Diskussion einsteigen, hier schon mal ganz kurz zusammengefasst ein paar wichtige Begriffe und Maschen, die vermutlich in dieser Sendung immer wieder mal vorkommen werden.
Manchmal klingeln die Betrüger direkt an der Haustür. Sie geben sich dann beispielsweise als Mitarbeiter der Stadtwerke aus, die mal eben den Stromzähler ablesen müssen oder die Wasseruhr austauschen wollen. Andere behaupten, sie seien ein neuer Nachbar, der Hilfe braucht, oder auch Handwerker. Sind sie erst einmal in der Wohnung, suchen die Betrüger dann häufig nach Geld und Wertsachen oder sie versuchen, ihren Opfern fragwürdige Verträge aufzuschwatzen.
Andere Kriminelle rufen ihre Opfer erst einmal an, um mit psychologischen Tricks Vertrauen herzustellen. Nach wie vor beliebt ist der berüchtigte Enkeltrick. Bei ihm geben sich Betrüger am Telefon als Kinder oder Enkel aus, die gerade in Not sind und dringend Geld brauchen. Andere Telefonbetrüger behaupten, sie wären von der Polizei oder vom Softwarehersteller Microsoft.
Immer häufiger findet Betrug aber inzwischen im Internet statt. Eine besonders beliebte Masche sind dabei sogenannte Fake-Shops. Das sind Webseiten, die aussehen wie ganz normale Online-Shops. Angeboten werden in diesen Shops vor allem teure und begehrte Produkte, neue iPhones zum Beispiel, Spielekonsolen, Flachbildfernseher oder auch beliebte Markenprodukte. Alles schön bebildert und zu einem extrem günstigen Preis. Nur geliefert wird die Ware nicht. Wenn die Opfer das bemerken, ist das Geld aber längst weg. Denn bezahlt werden muss in solchen Fake-Shops natürlich per Vorkasse.
Beim E-Mail-Betrug setzen Online-Kriminelle immer noch gerne auf sogenannte Phishing-Mails. Damit werden Zugangsdaten gewissermaßen abgefischt oder abgefangen. Beispielsweise für die Benutzerkonten bei Online-Shops oder Zahlungsdienstleistern wie PayPal. Die Opfer werden dafür mit einer gefälschten E-Mail auf eine Webseite gelockt, auf der sie ihren Benutzernamen und ihr Passwort eingeben sollen.
All diese Maschen werden regelmäßig verändert und angepasst. Dabei reagieren die Kriminellen auch auf aktuelle Entwicklungen. Auch Messenger-Dienste wie WhatsApp, soziale Netzwerke wie Instagram und selbst Online-Partnerbörsen werden inzwischen regelmäßig von Betrügern benutzt.
Ein paar erste Stichworte zu Betrugsmaschen in der digitalen und der analogen Welt. Einiges davon werden wir in den nächsten anderthalb Stunden hier dann noch etwas ausführlicher besprechen. Harald Schmidt, ich habe es vorhin schon erzählt. Sie sind Geschäftsführer der polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes. Sie haben einen guten Überblick, wie verbreitet diese Maschen sind. Was muss ich mir vorstellen? Wie häufig passiert das denn tatsächlich? Täglich reden wir davon täglich von hunderten Fällen, eher von Tausenden?
Ja, wir haben jetzt erst festgestellt über eine bundesweite Dunkelfeldstudie des Bundeskriminalamts, dass die Kriminalität sich wirklich ins Internet verlagert hat und wir hier auch als Polizei eben eine Vielzahl an Delikten gar nicht angezeigt bekommen. Das heißt, es findet letztendlich wirklich täglich vielfach statt und es sind richtig gehende Wellen, die dann auch aus den Callcentern heraus ganze Regionen überschwemmen. Wir merken das dann relativ schnell, weil dann entsprechende Anzeigen über den Notruf bei den örtlichen Polizeidienststellen eingehen und dann sieht man, so ein Callcenter hat sich hier wieder entsprechend über Wiesbaden hergemacht.
Sie sagen Callcenter, das ist tatsächlich, ich meine, das versteht man ja normalerweise, diese Telefoncenter von großen Unternehmen von. Das ist tatsächlich auch so professionalisiert, da sitzt nicht irgendwie einer alleine irgendwo im stillen Kämmerlein und fängt an, irgendwie die Microsoft-Masche oder was auch immer wir gleich noch alles besprechen, auszuprobieren. Das wird im großen Stil gemacht, oder?
Absolut. Da stecken überwiegend organisierte Strukturen dahinter, die dann letztendlich auch arbeitsteilig vorgehen. Das heißt, zum einen wird der Kontakt zu den Opfern gehalten aus den Callcentern heraus. Die Täter agieren auch in unterschiedlichen Rollen. Es ruft einmal ein Täter als falscher Polizeibeamter an, dann meldet sich aber auch noch ein Staatsanwalt, sodass wirklich richtige Lügengebilde aufgebaut werden können, die entsprechend die Opfer unter Druck setzen und dann letztendlich zur Herausgabe entsprechender Informationen über ihr Vermögen, über Schmuck veranlassen. Und das Ziel ist dann immer, dass es dann eben letztendlich auch übergeben wird und dann kommen Läufer, die das vor Ort abholen.
Das sind dann die Leute, die das Geld dann einsammeln, die Läufer.
Richtig, genau. Dann wird es weiter transferiert.
Und was können Sie uns über die Opfer erzählen? Werden tatsächlich vor allem ältere Menschen besonders häufig zum Opfer? Oder ist das tatsächlich was wirklich jeden trifft, wie ich das am Anfang der Sendung kurz erzählt habe?
Herr Römann, das haben Sie absolut zutreffend erzählt. Und man muss einfach sagen, jeder kann Opfer werden. Und das Schlimmste, was Sie sich sagen können, ist, mir kann doch so etwas nie passieren. Oder wie konnte einem das passieren? Weil es sind einfach hochprofessionelle Schauspieler, exzellente Verkäufer, die Ihnen dann ein X für ein U vormachen können. Und wenn Sie hier nicht unbedingt den Kontakt sofort unterbrechen, dann kommen sie dort nicht aus den Fängen raus. Und deswegen ist mein großer Ratschlag, sich im Vorfeld auseinanderzusetzen mit Situationen, die eintreten können, um dann im Fall des Falles handlungssicher zu sein und dann eben einfach aufzulegen, auch wenn vielleicht jemand vorgibt, als Polizist anzurufen oder letztendlich dann hier eben einfach die Gesprächsverbindung zu trennen, weil damit entkommen sie ganz sicher. Und eins ist ganz zentral, Polizei oder auch andere staatliche Behörden werden nie am Telefon nach ihren Vermögensverhältnissen fragen. Das ist ausgeschlossen und werden das auch nie übergeben haben wollen.
Das klingt durchaus nachvollziehbar. Wir gehen gleich noch ein bisschen genauer darauf ein, wie man sich eben auf solche Situationen vorbereiten kann, damit es nicht passiert, und gehen da tatsächlich auch einzelne Fälle ein bisschen durch. Ich begrüße jetzt einfach nochmal unseren nächsten Gast, Nicole Bahn. Sie sind bei der Verbraucherzentrale Bremen als Referentin für das Thema Verbraucherrecht zuständig. Sie kennen sich gut aus mit vielen Betrugsmaschen, die dann ja auch sich immer noch dazu regelmäßig leicht verändern. Und Sie kennen das nicht nur von Ihrer Arbeit in der Verbraucherzentrale, haben Sie mir erzählt, sondern auch in Familie und im Bekanntenkreis gibt es da immer mal wieder Fälle. Haben Sie eigentlich selber noch so etwas wie ein Grundvertrauen in die Menschheit, oder sind Sie, ich sag mal, grundsätzlich misstrauisch und skeptisch, wenn irgendjemand Fremdes bei Ihnen klingelt oder anruft oder eine E-Mail ankommt? Das ist, sehe ich so ein bisschen die Gefahr, wenn wir über dieses Thema reden, dass man, ich sag mal, allen Leuten irgendwie so ein bisschen das Böseste unterstellt.
Ja, ich denke, es ist immer gut, ähnlich wie es eben auch schon in der Runde geäußert wurde, ein gesundes Misstrauen tatsächlich jederzeit zu haben. Das heißt ja eben nicht, dass man deshalb nicht hilfsbereit sein mag, gerade bei einem wirklich bekannten Menschen oder auch Personen in Familie, Bekanntschaft oder Nachbarschaft, aber in den Fällen, dass sie jemanden gar nicht kennen und dann aufgefordert werden, gleichsam zu Handlung von Überweisungen oder an der Tür zu einer Unterschrift oder Ähnlichem. Da kann ich tatsächlich immer nur raten, seien Sie da absolut hellhörig. Und da würde Ihnen auch ja niemand ein Misstrauen übel nehmen, wenn es sich tatsächlich um eine wahre Begebenheit handelt. Dann wird man Ihnen auch gewiss das Ganze etwas näher erläutern können.
Sie selbst hatten mir, glaube ich, am Telefon gesagt, Sie sind selber noch nicht Opfer von einem Betrug geworden. Hatte ich, glaube ich, richtig in Erinnerung, ne?
Das ist richtig, aber auch ich mag mich da nicht ausschließen und sagen, gleichsam wie vorsichtig man da ist.
Ich wollte sagen, Sie würden nicht behaupten, das kann mir nicht passieren. Ich bin Verbraucherschützerin und mit allen Wassern gewaschen.
Auf keinen Fall, weil der Punkt ist, das, was wir jetzt sozusagen in dieser Runde besprechen, ist das eine. Doch wir wissen alle im Alltag, und sei es eben auch mit einem gewissen Alltagsstress behaftet oder der Freude darüber, vielleicht irgendwo einen Gegenstand online entdeckt zu haben, den man immer haben wollte, und wenn man aufgrund einer kurzen zeitlichen Sequenz einfach dann zuschlagen möchte, allein das sind Punkte, da möchte ich niemanden ausschließen. Gleich sozusagen, welches Intellektes, welches Berufes, das würde ich tatsächlich vermuten, kann jedem passieren.
Okay. Ja, unser letzter Gast hier in der Runde ist Ronald Eikenberg. Sie kümmern sich beim Computermagazin CT um die Themen IT-Sicherheit, Online-Kriminalität, und Sie machen da auch investigative Recherchen, was eben hinter dieser Online-Kriminalität steckt. Staunen Sie manchmal auch ein wenig über die Ideen und die Professionalität, die Online-Kriminellen da so zutage legen?
Es wird bei uns nie langweilig, weil sich die Kriminellen ständig an aktuelle Entwicklungen anpassen. Beispielsweise, wenn bekannt wird, dass irgendwo Sicherheitslücken bestehen, dann reagieren die sofort darauf und schießen sich darauf ein. Und auch die Maschen, die dann beispielsweise in E-Mails oder in Anrufen genutzt werden, die ändern sich fast täglich, sodass man nicht alle kennen kann und im Prinzip immer mit einer gewissen Skepsis an die Sache herangehen muss.
Sie haben gesagt, das ändert sich ständig. Da werden auch, ich sag mal, aktuelle Themen, ich sag mal, aus den Nachrichten, Sachverhalte und Ähnliches aufgegriffen. Merken Sie das auch schon bei Spam-Mails, bei Phishing-Mails, die ankommen? Und was für Themen sind da momentan gerade besonders in Mode, sage ich jetzt mal?
Es gibt natürlich gewisse Klassiker wie E-Mails, die vermeintlich von der Bank stammen, die einen dann auffordert, sich einzuloggen, wo man dann in Wahrheit auf so einer sogenannten Phishing-Seite landet, die Zugangsdaten an die Kriminellen überträgt. Aber es gibt auch durchaus aktuelle Entwicklungen, wenn es beispielsweise um neue Zuschüsse geht, wie das Bürgergeld oder Ähnliches, um die neuen Gaspreise, dass man eben da eine E-Mail bekommt, die einen auffordert, sich einzuloggen oder irgendwas zu überweisen. Also im Prinzip sind da der Kreativität leider in diesem Fall keine Grenzen gesetzt.
Was können Sie uns denn über die Menschen und Banden sagen, die gerade hinter solchen Online-Betrugsmaschen stecken? Wenn ich das richtig verstanden habe, werden die ja nur in den seltensten Fällen tatsächlich geschnappt. Aber es gibt sogar Videoaufnahmen, haben Sie mir erzählt, von den Tätern.
Die Täter sitzen in aller Regel im Ausland, was es eben sehr, sehr schwierig macht, sie zu ermitteln und denen auch tatsächlich habhaft zu werden. Aber es gelingt durchaus in vielen Fällen. Und das sind dann meistens so größere Cybergangs, die hinter eben Online-Angriffen stecken. Bei den Anrufen weiß man ganz konkret, das sind dann eben Anrufe, die beispielsweise vermeintlich von Microsoft stammen, weil irgendwas mit dem Rechner nicht in Ordnung ist, oder von Interpol, weil irgendwas mit dem Personalausweis nicht stimmt beispielsweise. Da weiß man ganz konkret, dass das Callcenter sind, die häufig im indischen Raum sitzen. Und da ist es tatsächlich auch gelungen, quasi zurückzuhacken. Also es gibt Personen, die es auf dieser Täter abgesehen haben, die dann quasi in Eigenregie in diese Callcenter eingedrungen sind übers Internet und dann auch die Mitarbeiter überwachen konnten. Und da sieht man auf den Aufnahmen, die öffentlich abrufbar sind, das sind professionell organisierte Callcenter und das sind ganz normale Mitarbeiter, die morgens zur Arbeit gehen und ihren Job machen.
Unfassbar eigentlich, wenn man sich das vorstellt. Ja, lassen Sie uns jetzt auf ein paar ganz klassische Maschen schauen. Einer der bekanntesten Varianten ist der Enkeltrick. Herr Schmidt, vielleicht können Sie noch mal ganz kurz erzählen, was ist der Enkeltrick und an welcher Stelle soll oder welche Möglichkeiten haben gerade Menschen, die da Opfer werden, sich dagegen zu wehren? Oder wie kann man sie davor schützen?
Der Klassiker ist die Anrufvariante. Das heißt, es wird bei älteren Personen angerufen, die über die Adressen im Telefonbuch recherchiert werden, altertümlich klingende Vornamen, dann wird vorgegeben, der Enkel zu sein. Und hier ist es eben dann ein Einstieg in ein Gespräch, ohne Namen zu nennen. Man gibt vor, erkältet zu sein, deswegen hört sich die Stimme ein bisschen anders an. Und nach der Begrüßung, hallo Oma, und wenn dann zurückgefragt wird, Heidi, bist du es, dann hat die Täterin schon einen Namen, mit dem sie weiterspielt, und letztendlich geht es dann darum, dass das Enkel jetzt ein Auto kaufen muss und einfach geschwind ein paar tausend Euro braucht, die dann schnell ein Freund, eine Freundin abholen kommt, um hier dann aus der finanziellen Klemme zu helfen. Also das ist die Kurzvariante. Das geht bedeutend länger, so ein Gespräch, und kann zwischenzeitlich dann eben auch als Messenger-Betrug seinen Anfang nehmen. Das heißt, man bekommt dann eine Nachricht, hallo Oma, hallo Opa, das ist meine neue Nummer, speichere es bitte ab.
Also das sind, es ist so, diese Maschen werden eben tatsächlich auch variiert. Es werden da neue Kommunikationswege genutzt und inzwischen tatsächlich wird auch diese Masche häufiger per Messenger-Dienste über WhatsApp und Co. benutzt. Und eben auch nicht nur an, ich sag mal, die Oma, die vielleicht schon ein bisschen Probleme mit dem Gedächtnis hat, wird angegangen. Ältere Menschen werden versucht als Opfer zu gewinnen, sondern auch jüngere Menschen. Und warum funktioniert das? Wie kann das sein, dass das klappt?
Letztendlich können hier auch eben dann Elternopfer werden, weil natürlich dann die Variante auch genauso mit Hallo Mama, Hallo Papa gespielt wird. Und dann wird vorgegeben, mein altes Handy ist kaputt gegangen, jetzt funktioniert das Homebanking nicht, kannst du mir bitte geschwind eine Rechnung überweisen. Und wer möchte da nicht seinem Kind aushelfen? Und deswegen geben wir als Polizei gemeinsam mit WhatsApp schon seit letztes Jahr im Herbst entsprechende Sicherheitstipps. Und ein ganz zentraler ist, seine Kontakte zu checken, zu verifizieren. Das heißt eben nicht so vertrauensselig zu sein, dass wenn ich angeschrieben werde, hallo Mama, das ist meine neue Nummer, dass ich das dann entsprechend abspeichere bei meiner Tochter, bei meinem Sohn, sondern dass ich rückfrage, dass ich die alte Nummer anwähle oder dass ich um eine Sprachnachricht bitte, um wirklich den Kontakt zu verifizieren. Denn in dem Moment, wo er abgespeichert ist als Familienangehöriger, da hat dieser Kontakt ja per se ein Vertrauen. Und auf diesem Vertrauen...
Da sieht es dann im Telefon so aus, als ob das ja wirklich ja mein Kind ist oder mein bester, meine Nichte oder was weiß ich was. Und ich glaube das dann gleich noch viel, viel einfacher.
Richtig, weil das Nächste ist dann einfach die plausible oder die vermeintlich plausible Erklärung, warum man jetzt geschwind doch einen ja durchaus dann auch überschaubaren Betrag zwischen 1.000, 1.500, 2.500 Euro überweist. Da wird dann manchmal auch noch eine gefälschte Rechnung per Messenger übersandt, dass dann auch entsprechend die Bankverbindung drauf ist. Und wer möchte dann nicht, wenn er davon ausgeht, das Kind ist in Not, da entsprechend geschwind helfen. Mhm.
Und weiter geht's mit der Sendung Marktplatz hier im Deutschlandfunk. Unser Thema heute: gängige Betrugsmaschen, Enkeltricks, Telefonbetrug, Phishing-Mails und mehr. Meine Expertinnen und Experten dazu sind heute Harald Schmidt von der polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes, Nicole Bahn von der Verbraucherzentrale Bremen und Ronald Eikenberg vom Computermagazin CT. Und wir freuen uns natürlich weiter auf Ihre Fragen und Anmerkungen rund um Videochats und Videokonferenzen. Rufen Sie uns an. Vor den Nachrichten hat Herr Schmidt von der polizeilichen Kriminalprävention schon von den modernen Varianten des Enkeltricks erzählt, die eben nicht nur auf ältere Menschen zielen, die sich vielleicht nicht mehr gut erinnern können, sondern per WhatsApp-Nachricht dann auch beispielsweise auf Eltern abzielt. Da kommt dann also so eine WhatsApp-Nachricht: Hallo Mama, das ist meine neue Nummer. Und dann irgendwann will jemand plötzlich Geld haben, wenn man sich das Vertrauen erschlichen hat. Frau Bahn, auch bei der Verbraucherzentrale kommen immer wieder solche Fälle an. Was würden Sie denn sagen? Wie verhalte ich mich am besten, damit ich da nicht zum Opfer, zum Betrugsopfer werde?
Ja, also in der Tat erleben wir eben auch sozusagen diese Vielschichtigkeit oder eben auch schon diesen besagten Wechsel in der Art des Vorgehens. Und wir können da immer nur wieder an der Stelle raten: Vertrauen Sie nicht sofort darauf, sondern setzen Sie einfach darauf zu sagen, ich rufe zum Beispiel wirklich nochmal die eigentlich mir bekannte Nummer an. Das heißt also, wie es auch schon gesagt wurde, verifizieren Sie diesen Kontakt. Das heißt, nutzen Sie eine zuvor bekannte Nummer oder hinterfragen Sie bei einer anderen Person, die diese Person ebenso kennt, ob wirklich eine Änderung der Nummer stattgefunden hat. Denn selbst wenn es eine überaus eilige Situation ist, wird so viel Zeit zumindest sein, das nochmal genauer nachzuforschen. Mhm. Oder versuchen Sie auch über persönliche Nachfragen zu Gemeinsamkeiten oder zum Status des Verwandtseins oder Bekanntseins etwas herauszubekommen. Denn die Täter werden dies nicht beantworten können und man wird dann schnell herausfinden können, dass es sich da eben um Ausreden handelt. Und ja, sei es eben, dass man nicht selbst den eigenen Namen verrät, sondern eben gerade einen falschen Namen benennt.
Ja, das klingt nach guten Tipps. Wir haben eine erste Hörerin in der Leitung, Eva Zamani aus Berlin. Hallo Frau Zamani, wenn ich das richtig sehe, haben Sie eine betrügerische SMS bekommen.
Ja, so ist es. Und ich bin froh, dankbar über Ihre Sendung, weil mich diese SMS total verunsichert hat und ich nicht weiß, wie ich darauf reagieren soll.
Ja, was haben Sie denn bekommen? Was stand denn da drin?
Da war also eine Telefonnummer angegeben, so als Adresse, dahinter Bundesministerium der Finanzen.
Okay.
Danach keine Anrede, nichts, sofort der Text, und der hat mich doch sehr stutzig gemacht. Ich lese vor: Sie müssen noch einen Betrag von 287,33 erhalten. Keine Währungseinheit dahinter, nichts. Nur die Zahl 287,33. Verifizieren Sie sich und erhalten Sie den Betrag per HTTP.
Dann steht da eine Internetadresse, steht dann da noch drauf.
Ja, erstattungszuschlag.com.
Ja.
Das war's. Alles. Ja. Keine Unterschrift, nichts, gar nichts.
Ja, das klingt tatsächlich sehr, sehr seltsam. Vielleicht die Frage an Herrn Eikenberg: Ist das eine Masche, von der Sie auch schon gehört haben?
Das ist eine der Maschen, die über SMS-Nachrichten durchgeführt wird. Man sollte immer im Hinterkopf haben, dass SMS-Nachrichten natürlich sehr, sehr unsicher sind und sehr leicht und günstig zu verschicken sind von den Tätern.
Also das ist für die ganz, ganz einfach, da Tausende zu verschicken und da möglichst viele Opfer zu generieren. Aber das ist tatsächlich auch ganz, ganz eindeutig ein Betrugsversuch, sagen Sie, ja?
Das ist eindeutig ein Betrugsversuch. Gerade so eine Behörde wird mich nicht über SMS kontaktieren, schon gar nicht, um Geld einzufordern. Da sollte ich dann eher auf einen Brief warten.
Die wollen es mir ja schicken.
Ach, die wollen Geld schicken, wollen sie.
Die wollen es mir schicken.
Ach, das klingt ja besonders nett.
Sie müssen noch einen Betrag von uns von so und so viel erhalten.
Ach, das ist ja noch netter, aber ja. Das macht die Sache, glaube ich, nicht besser, oder Herr Eikenberg?
Das macht sie leider nicht besser. Also man sollte grundsätzlich bei Behördenkommunikation dann doch eher auf den guten alten Brief vertrauen. Und wenn es dann Anliegen gibt, dann werde ich im Zweifel auch im Laufe einer gewissen Zeitperiode einen Brief von der Behörde bekommen.
Mhm. Jetzt einfach nur ignorieren oder was soll ich jetzt?
Genau, einfach
löschen
ignorieren.
Sie einfach diese SMS, genau.
Ja, und auf keinen Fall diesen Link besuchen. Also auf keinen Fall diese Internetadresse aufrufen. Das kann auch schon dazu führen, dass beispielsweise der Rechner infiziert wird.
Ja, wenn der Rechner nicht gut geschützt ist, dann kann das passieren, dass sie dann sich Schadsoftware auf ihren Rechner installieren. Also das haben sie alles richtig gemacht, dass sie da jetzt nicht drauf reagiert haben. Vielen, vielen Dank für Ihre Anfrage. Das war ein gutes Beispiel dafür, dass tatsächlich eben auch diese elektronischen Methoden immer wieder benutzt werden. Vielen Dank, Frau Zamani. Und wir haben noch einen Hörer in der Leitung, Herr Gromotka, ich hoffe, ich lese das ist richtig. Herr Gromotka aus Berlin. Hallo, Sie haben eine Frage zum Thema Phishing, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, eher ein Erlebnisbericht, einfach um nochmal auch vielleicht andere vor so einem Erlebnis zu bewahren. Also ich muss sagen, die Erfahrung, die ich mache auf eBay Kleinanzeigen, bekommt man eigentlich auf jede Anzeige momentan Phishing-Versuche. Die kann man kühlen Kopfes meine ich daran erkennen, dass es immer dann doch merkwürdige Zahlungsmethoden ist. Die letzte Nachricht, die ich bekam, war sowas wie, oh, kennen Sie den Kleinanzeigen-Liefer-Service, der mich sicher auf eine Phishing-Seite geleitet hätte. Mhm. Einmal bin ich aber drauf reingefallen. Und was ich daran so schlimm fand, war, also es war dann am Ende ein gefälschter eBay-Zahlungseingang. Man hat sich zunutze gemacht, dass ich in Eile war und hat auch zeitlichen Druck erzeugt. Auch daran kann man es, glaube ich, erkennen, meine Tochter braucht das jetzt dringend zum Geburtstag, schicken Sie doch heute noch und so. Und ich habe das dann erkannt. Ich habe gesehen, nachdem ich das Paket aufgegeben habe, Moment, das stimmt doch alles gar nicht. Und das Paket war dann direkt weg. Und dann lief die Zustellung nach London 3 Tage und es wurde nichts unternommen. Ich habe die Kriminalpolizei verständigt, die hat nichts tun können und hat mir die Information gegeben, in London wird erst ermittelt ab 5.000 Pfund.
Ah,
was natürlich
ärgerlich.
Unsinn ist. Genau, was natürlich Unsinn ist, weil der Einzelfall bei mir lag jetzt vielleicht bei 1.000 Euro. Mhm. Aber man sagte mir dann, wir reden von Sachen, die eben Millionendimensionen haben. Und da war eine Adresse, wo man den Schuldigen hätte festnehmen können. Und man lässt es einfach geschehen.
Okay.
Und da, finde ich, muss man nochmal nachschärfen. Wenn Phishing erkannt wird, dass die Polizei auch wirklich Methoden an der Hand hat, um dann so ein Paket auch aufzuhalten.
Das klingt durchaus spannend. Nur ganz kurz nochmal, also Sie haben eine Benachrichtigung bekommen, dass das Geld bezahlt wurde für einen relativ teuren Artikel und haben das dann weggeschickt. Aber eigentlich hat man Ihnen das Geld gar nicht überwiesen. Das war das eigentliche Problem an der Stelle.
Okay. Was man nie machen sollte. Da kam eine Mail, die sah genauso aus wie PayPal. Ich dachte, auf sowas falle ich nie rein. Mhm. Und in Zeitdruck falle ich doch drauf rein. Das meine ich als Warnung an alle, die sich da auch sicher fühlen.
Ja.
Man muss natürlich dann ins eigene PayPal-Konto gehen und wirklich konkret nochmal gucken, habe ich da eine positive Buchung, sich nicht auf eine Mail verlassen.
Das
dachte ich nicht, dass mir das passieren würde.
Ja. Sie haben da noch einen anderen Punkt angesprochen, nämlich die Schwierigkeit, das zu ermitteln. Herr Schmidt, das klingt tatsächlich so ein bisschen ärgerlich aus Opfersicht. Es gibt eine Adresse, wo man was ermitteln könnte und es passiert einfach nicht. Warum und kann man das nicht ändern?
Ja, das ist letztendlich eben dann vom Zielland und den dortigen Regelungen im Bereich der Justiz und der Polizei. Und da haben wir aus Deutschland heraus wenig Einfluss. Und im Erkennen dieses Problems, ich verstehe den Ärger des Hörers zu 100%, ist es eben so wichtig, entsprechend mit Präventionsratschlägen letztendlich dafür Sorge zu tragen, dass man hier den Tätern nicht auf den Leim geht, weil wenn eben überwiesen ist, wenn ein Paket abgesandt ist, dann ist in der Regel der Schaden unwiederbringlich eingetreten.
Ja, das
kann ich da noch mal ganz kurz.
Ja, bitte.
Entschuldigung. Also es war schon so, dass ich das direkt nach der Aufgabe bemerkt habe. Also die Polizei hatte mir hier mitgeteilt, dass sie auch keine Zugriffsmöglichkeit, solange das Paket noch in Deutschland war. Es war eine ganze Nacht übers Wochenende im Verteilzentrum in Berlin und die Polizei hier teilte mir mit, sie könne nichts machen. Also wir haben, glaube ich, schon auch ein Problem auf deutschem Boden.
Mhm. Das müssen wir jetzt hier so hinnehmen. Wir können jetzt da glaube ich, nichts dran ändern. Aber auf jeden Fall erstmal danke für Ihre Geschichte und für Ihren Bericht. Das klingt wirklich ärgerlich. Aber vielleicht schauen wir nochmal auf das Thema Bezahlsysteme, weil es ist ja häufig so, es gibt ganz unterschiedliche Varianten, wo ich dann aufgefordert werde, Geld zu bezahlen oder auch Geld bekommen soll. Und da steckt aber Betrug dahinter. Was können Sie uns denn da sagen, Frau Bahn? An welchen Stellen sollte man denn bei Betrugsmaschen da vorsichtig sein, wenn es ums Bezahlen geht?
Ja, also auffällig ist in der Regel, wenn es sich beispielsweise um gefakte Seiten handelt oder generell sozusagen eine Täuschung unternommen wird bei einem Kauf. Dass es beispielsweise nur eine Möglichkeit der teilweise gibt. Das heißt also beispielsweise, dass sie etwas überweisen sollen und das zum Beispiel an einen ausländischen Sitz. Oder aber es gibt nur die Möglichkeit der Vorkasse. Mhm. Aber es gibt zum Beispiel nicht die Möglichkeit einer Rechnung. Das heißt, dass man ganz schnell bemerkt, es ist einseitig sozusagen und so eine absolut verbraucherunfreundliche Zahlweise. Mhm. Oder dass auch keine Möglichkeiten des sicheren PayPal-Verkehrs oder Ähnliches ermöglicht sind.
Mhm. Ja, bei PayPal, da ist es ja so, da gibt es zwei unterschiedliche Varianten zu bezahlen. Und das ist einmal die Variante quasi PayPal für Freunde oder so ähnlich heißt das, glaube ich, Herr Eikenberg. Was ist davon die sichere Variante und was ist die, sagen wir mal, nicht so sichere? Und warum ist das schwierig?
Es gibt da diese zwei Verfahren. Einmal die reguläre Bezahlfunktion. Da gibt es einen sogenannten Käuferschutz. Das heißt, da habe ich eine gewisse Sicherheit seitens des Zahlungsanbieters, dass ich mein Geld im Fall der Fälle wiederbekommen kann. Darüber hinaus gibt es diese Funktion Geld an Freunde senden. Da gibt es diesen Käuferschutz nicht. Es ist verlockend, weil da keine Transaktionsgebühren anfallen für den Verkäufer. Deswegen wird sie häufig eingesetzt. Ich sollte mir aber darüber im Klaren sein, wenn ich das mache, dass ich eben nicht von diesem Käuferschutz profitiere und im Zweifel dann das Geld einfach weg ist.
Mhm. Ja, das klingt auch sehr, sehr ärgerlich dann. Gibt es noch andere Zahlungsmethoden, bei denen man sehr, sehr vorsichtig sein sollte, die vielleicht auch als Warnsignal gelten, weil sie besonders häufig in solchen Betrugsfällen benutzt werden, Herr Schmidt?
Ja, beispielsweise der Bargeldtransfer, der ist genauso nur dafür da, zum einem wirklich persönlich bekannten Personen Geld anzuweisen.
Entschuldigen Sie, Bargeldtransfer, was heißt das?
Beispielsweise Western Union ist da eben der Marktführer, mit dem sie weltweit letztendlich dann Geldanweisungen versenden können. Und in dem Moment, wo sie den Transaktionscode weitergeben, haben sie im Prinzip keinen Zugriff mehr auf das Geld. Und das wird ganz häufig bei Betrugsdelikten im Bereich von Liebesbetrug im Internet, Roman-Scamming, wo dann die Täter im Ausland auch sind und auch vorgeblich dort auf Geschäftsreise sich aufhalten. Da wird dann häufig per Bargeldtransfer letztendlich dann um Hilfe gebeten. Und man möchte dann dem Liebsten natürlich aus der Patsche helfen. Und das sind dann aber alles Kontakte, die eben auch nur übers Netz entstanden sind. Und selbst wenn man mal telefoniert hat, aber solange ich eine Person nicht in Fleisch und Blut mir gegenüber habe stehen sehen, da ist das kein Freund. Und da kann man eben auch nochmal beim Thema PayPal sagen, auch wenn es da eine Freundefunktion gibt, mit jemandem, mit dem ich ein Geschäft mache, bin ich nicht befreundet. Und mir darf sich dann da nicht nur weil man sparen möchte, entsprechend verleiten lassen, Schutzmechanismen zu vernachlässigen. Deswegen ganz wichtig, auf sichere Bezahlmethoden setzen, bezahlen per Rechnung, bezahlen per Lastschrift. Da können Sie entsprechend nämlich dann den Eingang der Ware überprüfen und wenn alles ordnungsgemäß ist, bezahlen Sie, beziehungsweise eine Lastschrift können Sie eben auch zurückrufen.
Ja, wir haben einen weiteren Hörer aus der Leitung, Herrn Engu aus Schwetzingen. Hallo, und was ist Ihre Frage oder Ihr Erlebnis, was Sie haben? Ich glaube, es ging um einen erfolgreichen Betrugsversuch.
Ja, genau, ja. Also Lastschrift, das war das richtige Passwort dazu, ja. Also der Fall ist folgender. Ich habe zwei Töchter, die in Berlin nach einer Wohnung suchen. Mhm. Und die haben in Moskau 24 eine Anzeige geschaltet. Und das lief alles über meinen E-Mail-Account, weil ich ja die Wohnung bezahlen soll. Und eines Tages kam eine E-Mail rein, für eine Besichtigung benötigen wir von Ihnen Personalausweise und Verdienstnachweise. Ich hab mir dabei nichts gedacht. Ich habe meine Tochter weitergeschickt. Die hat sofort dahin Personalausweis, Kontonummer, Bankverbindung, sogar meine BWA. Ja, oh Gott. Und 5 Minuten später kam von in Moskau eine Meldung: Vorsicht, Betrug. Oh. Ich habe gesagt: Oh, meine Güte, was macht man? Dann haben wir sofort die Sache bei der Polizei angezeigt. Und ja, man kann auch nichts machen, abwarten.
Ja. Und ja, aber es wurde Geld abgebucht, habe ich.
Ja, Moment, und dann hat meine Tochter gesagt, guck mal, pass mal auf einfach, ja. Und eine Woche später rufen sie mich an am 1. November, ja, Geld ist abgebucht von jedem Konto, 960 Euro, und zwar an 2 verschiedenen Online-Shops in Deutschland. Ich habe gesagt, das ist nicht so schlimm, da muss ich bestimmt Lastschriftverfahren, da kann ich das Geld zurückbuchen, ja. Gut, dann habe ich die Belege zukommen lassen und das war keine Lastschriftverfahren, sondern das war Überweisungen. Und ich habe mich echt gewundert, wie geht denn das überhaupt, dass die Typen überweisen können von dem Konten ohne TAN und ohne PIN.
Ja, das klingt tatsächlich sehr, sehr ärgerlich. Ja. Frau Bahn, haben Sie solche Fälle auch schon, von solchen Fällen auch schon gehört?
Ja, oder zumindest ähnlich gelagerte Fälle, eben auch immer mit dem Hintergrund, dass dann es eben auch zur Abbuchung gekommen ist. Das heißt also, dass im Vorfeld Daten abgefragt worden sind, die man dann eben in der Hoffnung auf zum Beispiel eben die Anmietung einer Wohnung, wie man es hier gehört hat, oder auch anderen Versprechungen sozusagen dann tätigt und dann tatsächlich Überweisungen durch die Täter vorgenommen worden sind.
Werden die Überweisungen dann, ich sag mal, handschriftlich da an die Bank geschickt? Oder wie funktioniert das, dass die an die Bank kommen? Weil die Online-Banking-Daten sind ja offenbar nicht weitergegeben worden.
Genau, die werden dort nicht weitergegeben. Handschriftlich ist es nicht ganz, sondern auch da muss man wieder sagen, ist es gänzlich schon wieder organisierte Kriminalität. Das heißt also, auch da findet das Ganze auf digitalem Wege statt und auch Überweisungsbelege werden dann in der Regel ausgestellt auf digitalem Wege und dann weitergereicht an die Banken.
Auf Papier quasi an die Bank geschickt, oder?
Richtig. Ja, richtig, sozusagen, sodass das dann, oder auch umgewandelt als PDF mit einer Originalunterschrift, da ist eben dann eben der Punkt zu unterscheiden.
Für diese Originalunterschrift brauchen Sie dann den Personalausweis, weil da ist ja die Unterschrift mit drauf.
Richtig, genau, so dass das dann eben entsprechend, darf man ja nicht verkennen, dass es sich dabei ja um kriminelle Energie dort handelt, werden eben dann diese Unterschriften entsprechend da rauf kopiert oder ergänzt, sodass es darüber genutzt wird. Und da können wir nur ganz klar raten, wenden Sie sich an Ihre Bank in so einem Betrugsfall, gleich ob versucht oder eben auch vollendet, um dann möglicherweise aufgrund aus Kulanzgründen der Bank dann tatsächlich eine Gutschrift zu veranlassen. Das heißt, die Bank würde, wenn sie nachweisen können, dass sie da nun aus ihrer Sicht gänzlich nachsichtig eigentlich gehandelt haben, ist dort häufig die Möglichkeit, dass die Versicherung der Bank einen eventuellen Schaden übernimmt.
Ja, Herr Engu, haben Sie von Ihrer Bank da Kulanz erfahren? Haben Sie Ihr Geld wiederbekommen oder ist das komplett weg? Was hat man Ihnen gesagt?
Ja, ich habe halt 2 Töchter, das sind Zwillinge, ja, und einen bei dem Galaxus. Und Galaxus hat gesagt, die haben die Waren noch nicht verschickt und die Bank von Galaxus hat das Geld erstattet. Mhm. Und bei der anderen Bank, da war eine Office-Lage, Laden und auch für 960 Euro, ich nehme an, bestimmt so iPad oder iPhone bestellt.
Ja.
Die Waren war ausgeliefert und meine, der BGH der Sachs war, dass die Bank in dem Fall haften müsste, aber, weil wir aber fahrlässig die Daten rausgegeben haben. Also hat die Bank gesagt, wir gucken mal im zweiten Fall und die wissen noch nicht. Wir haben noch keine Antwort.
Wir drücken Ihnen auf jeden Fall die Daumen, dass Sie Ihr Geld wiederkriegen. Vielen Dank, dass Sie angerufen haben und uns den Fall geschildert haben. Ich glaube, das ist auch eine gute Warnung für viele andere Hörer. Ja, schauen wir vielleicht nochmal auf einen anderen Punkt, der sehr, sehr verbreitet ist bei Online-Betrugsfällen. Das sind die sogenannten Fake-Shops. Vielleicht beschreiben Sie mal kurz, Herr Eikenberg, was ist ein Fake-Shop und wie professionell sind die aufgemacht? Also das sind ja nachgebaute Webshops. Wie professionell muss ich mir das vorstellen? Kann ich das halbwegs erkennen, wenn ich wirklich genau hingucke?
Auf den ersten Blick sind diese Fake-Shops kaum von einem legitimen Online-Shop zu unterscheiden. Die sind dann unter Internetadressen erreichbar, die auf den ersten Blick eben völlig normal aussehen, also wie ein ganz normaler Shop. Zum Teil sind sie auch über Preissuchmaschinen eben auffindbar, was ein großes Problem ist, weil es immer die günstigsten Anbieter sind, die man eben zuerst sieht. Und auf der Seite selbst, die sieht auf den ersten Blick total unverdächtig aus. Das ist ein normaler Online-Shop häufig mit einem professionellen Design. Da werden dann sehr populäre Produkte, beispielsweise Elektronikartikel, zu sehr günstigen Preisen angeboten, so dass man eben geneigt ist, dort auch einzukaufen. Da hilft es dann erstmal ein bisschen zu recherchieren. Über Google beispielsweise haben andere Nutzer Erfahrungen mit diesen Shops gemacht. Häufig sind es eben auch schon bekannte Fake-Shops, die lange im Internet sind, wo es schon Betrugsfälle gibt. Und es hilft natürlich auch immer im Impressum zu schauen, wer steht dahinter. Gibt es diese Person überhaupt? Und im zweiten Schritt kann man auch die Adresse kontrollieren über einen Kartendienst wie Google Maps, um mal zu schauen, ist das überhaupt eine Geschäftsanschrift? Gibt es die Adresse? Oder ist das möglicherweise irgendwie eine Privatanschrift auf dem Dorf, was dann für einen großen Elektronikversand vermeintlich natürlich dann auch sehr verdächtig wäre?
Das klingt tatsächlich so. Frau Bahn von der Verbraucherzentrale, vielleicht an Sie nochmal die Frage. Ich habe gelesen, dass da teilweise auch, wie gesagt, auf sehr, sehr aktuelle Entwicklungen Bezug genommen wird. Diese Webshops, die tauchen ja ganz schnell auf, die werden ganz schnell aus dem Boden gestampft und im großen Stil. Und da würde jetzt auch auf die Energiekrise beispielsweise Bezug genommen. Was muss ich mir denn da vorstellen?
Ja, man setzt natürlich gerne in solchen Bereichen, also gerne in Anführungsstrichen, die Täter setzen natürlich in den Bereichen an, wo man darum weiß, dass Leute gerade aktuelle Notlagen sind und uns allen ist die Energiekrise bekannt. Viele wissen kaum mehr, wie sie sozusagen die nächsten Rechnungen bezahlen sollen. Und so sind dann E-Mails allerhand aufgetaucht, in denen eben darauf angespiegelt wurde und dementsprechend dann auch eine Website zu einer fälschlichen Seite, die versprach, dass man dort eine Reduzierung erhält für die aktuellen Energiekosten, die man hat. Und es wurde so beworben, dass es hieß, es sei vom Bundesministerium. Und warb also mit falschen Zertifikaten und Siegeln.
Ja, das klingt ja auch sehr unschön. Ich habe auch gelesen, Brennstoffe wie Brennholz und Holzpellets würden in gefälschten Shops inzwischen verkauft.
Auch das, da ist auch wieder, dass man sozusagen das insbesondere daran erkennen kann, ist es ein auffallend günstiger Preis. Das heißt, wenn man also weiß, in anderen Shops ist es deutlich höher. Oder auch, wie jetzt auch in dem Fall der Energierabatte sozusagen, wird auch manchmal mit falschen Siegeln geworben, sodass man also sehen kann, dass hinter dem Siegel ist an und für sich, wenn ich dies auswähle, muss dort eine Verlinkung sein, sodass ich dahinter erkennen kann tatsächlich, dass dort ein Zertifikat ist. Aber im Regelfall ist dies eben nur eine leere Hülle. Also da ist auch drauf zu schauen. Ähnliches in Kundenbewertungen. Sind die ausnahmslos derart positiv ist, kann das auch schon ein Indiz sein.
Ja, das ist auch tatsächlich ein spannender Punkt. Wir haben noch eine ganz kurze Frage von Herrn Joachim Frank, der ist in der Leitung. Herr Frank, was ist Ihre Frage? Wir haben nicht viel Zeit.
Ja, wenn man angerufen wird und hinterher die Nummer sogar als Fake-Nummer bestätigt wird, weil die stehen ja auf dem Internet mit 040 oder 039, Ich komme aus der Informatik und habe Bekannte, die sagen, nur durch das Abheben würde schon ein Geldfluss ausgelöst. Da habe ich gesagt, nee, das ist nicht möglich. Wenn du nur abhebst, wird nichts, egal was für eine Nummer, den Trick kenne ich noch nicht, kann ich mir auch nicht vorstellen.
Gut, das versuchen wir ganz kurz noch vor den Nachrichten zu klären. Vielen Dank für diese Frage. Herr Eikenberg, können Sie da vielleicht ganz kurz was zu sagen? Ist das in irgendeiner Form möglich?
Meines Wissens nicht. Also erst, wenn man zurückruft. Es gibt so Ping-Anrufe, die dann auf der Anrufliste auftauchen. Wenn man da zurückruft, dann kann es durchaus zu sehr hohen Gebühren kommen. Aber nur durch das Abheben ist es meines Gewissens nicht möglich. Es sei denn, es ist ein sogenanntes R-Gespräch, aber das ist, soweit ich weiß, nicht mehr gängig, dass das noch angeboten wird.
Herr Schmidt, würden Sie da widersprechen oder bestätigen Sie das auch so?
Das kann ich so auch bestätigen.
Okay, dann konnten wir hier mit einem kleinen Mythos aufräumen. Vielen Dank für diese Anfragen. Wir melden uns gleich nach den Nachrichten wieder. Und es geht weiter mit dem Marktplatz hier in Deutschlandfunk. Unser Thema heute: gängige Betrugsmaschen, Enkeltricks, Telefonbetrug, Phishing-Mails und mehr. Meine Expertinnen und Experten dazu sind heute Harald Schmidt von der polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes, Nicole Bahn von der Verbraucherzentrale Bremen und Ronald Eikenberg vom Computermagazin CT. Vor den Nachrichten haben wir kurz darüber gesprochen. Nein, wenn man einen Anruf bekommt, dann kann eigentlich noch niemand dafür mir teure Gebühren abziehen vom Telefon. Wir haben noch eine andere Sache von Telefonbetrug. Da haben wir eine Hörerin in der Leitung, Frau Susanne Tarun aus Dresden. Sie hatten einen relativ hohen Schaden, wenn ich das richtig gelesen habe. Und das begann alles auch mit einem Telefonanruf. Hallo Frau Tarun, was ist da passiert?
Ja, schönen guten Tag, Herr Römermann. Ich bin von meiner Bank im Sommer mehrfach per E-Mail aufgefordert worden, meine persönlichen Daten, die im Konto hinterlegt sind, zu aktualisieren, was mich erst ein bisschen skeptisch gemacht hat. Ich dem dann aber Folge geleistet habe, dann kam immer wieder eine E-Mail zurück, dass die Daten noch nicht genommen werden konnten. Und dann war lange Zeit Ruhe und letzten Donnerstag erhielt ich einen Anruf von meiner Bank, also mit der eingespeicherten Nummer stand dann meine Bank auf meinem Display, von einem Herrn, der gerne diese Aktualisierung meiner Daten abschließen wollte, bevor es zu einer Kontosperrung kommt.
Klingt erstmal nett und freundlich, aber.
Aber ich war da relativ skeptisch. Derjenige hat sich dann mit einem Verifizierungscode, den er mir per SMS wiederum dem Absender meiner Bank geschickt hat, sozusagen legitimiert und hat mit mir dann gemeinsam aufgrund dessen, dass wohl 3 Endgeräte für die App hinterlegt waren, sozusagen meine Banking-App mit mir gemeinsam deinstalliert, um die Daten aktualisieren zu können. Und die 2 Handys, die zu viel noch hinterlegt waren, waren wohl der Grund dafür, dass das gewissermaßen zum Crash kommen wird mit meiner App. Und also ich fand das alles komisch und schlussendlich hat mich am Montag meine Bank angerufen und gefragt, ob ich in den letzten Tagen höhere Zahlungen in Europa vorgenommen habe. Es wären aktuell 3.600 € wohl nach Italien überwiesen worden. Also ich habe überhaupt nichts gemacht, nichts überwiesen. Das konnte die Bank zurückholen. Und in der Woche zuvor, an dem Tag, wo sozusagen mein Konto fremdgesteuert wurde, wurden dann nochmal knapp 6.000 € nach Spanien in 2 Überweisungen getätigt, ohne dass ich in irgendeiner Form aktiv geworden bin.
Und das konnten Sie nicht mehr zurückholen, wenn ich das richtig verstanden habe?
Das konnte nicht zurückgeholt werden. Ich habe
ärgerlich,
die Polizei erstattet, ja.
Ja, das ist gut, dass Sie das gemacht haben. Vielen Dank erstmal für den Bericht. Nur eine Sache nochmal zum Verständnis. Also Sie haben Nachrichten bekommen bzw. Anrufe und da stand dann als Absender Telefonnummer tatsächlich eben auch die Nummer von Ihrer Bank. Also das wirkte
genau,
erstmal.
Genau, so wie ich meine Bank eingespeichert habe.
Ja.
Also nehmen wir mal Sparkasse beispielsweise,
genau.
Stand dann auf meinem Display Sparkasse.
Ja.
Und genau das Gleiche war auch bei der SMS, die ich erhalten habe.
Das ist eine Sache, die passiert auch relativ häufig, Herr Eikenberg, glaube ich, dieses Fälschen von Absenderrufnummern. Warum ist das so einfach? Wie funktioniert das und warum darf ich dem nicht vertrauen?
Die Täter wissen ja, bei welcher Bank sie sind. Wahrscheinlich wurden die Zugangsdaten an irgendeiner Stelle abgegriffen oder zumindest die Kontoinformationen oder auch telefonisch erfragt. Und dann haben sie auch die Rufnummer der Bank. Und die können sie einfach als Absenderrufnummer für SMS-Nachrichten nutzen, aber auch für Anrufe. Das ist dann für mich nicht zu unterscheiden auf meinem Smartphone. Es wird die Nummer angezeigt, die ich kenne. Es wird der Name angezeigt, den ich möglicherweise dazu im Adressbuch gespeichert habe. Deshalb sollte ich eben sehr, sehr skeptisch sein, wenn ich solche Anrufe bekomme und im Zweifel lieber selbst dann nochmal bei der Bank anrufen unter der Nummer, die ich kenne. Also die Rufnummer, die beispielsweise auf meinen Kontoauszügen steht. Mhm. Das Gleiche gilt für E-Mails. Da ist ja der Absender auch sehr, sehr leicht fälschbar. Auch wenn ich da aufgefordert werde, irgendwelche Informationen zu aktualisieren, sollte ich stets entweder bei der Bank anrufen unter der bekannten Rufnummer oder auf die Webseite der Bank gehen und mich da einloggen, eben über die Webseite, die ich sonst auch benutze und auf keinen Fall über den Link, der möglicherweise in der E-Mail angegeben ist.
Ja, vielen Dank für die Aufklärung, Herr Schmidt von der von der polizeilichen Kriminalprävention. Vielleicht nochmal die Frage, das scheinen ja sehr, sehr abgestufte Verfahren zu sein. Da wurden erstmal also offenbar die Bankdaten an einer anderen Stelle abgefangen und dann ruft nochmal jemand bei mir an. Habe ich an der Stelle irgendwie eigentlich noch Möglichkeiten, mich zu wehren? Können Sie da Verbrauchern, denen sowas passiert, noch andere Tipps geben? Weil das passiert ja auch bei anderen Betrugsmaschen.
Ja, ganz wichtig ist eben, auf diese Phishing-Versuche nicht hereinzufallen. Und wenn es denn dann passiert ist, dass man dann entsprechend auch richtig reagiert, nicht nur Strafanzeige bei der Polizei erstattet, sondern eben dann auch entsprechend die Bank kontaktiert.
Und das ganz schnell.
Fälle, das ganz schnell, genau. Und für all diese Fälle haben wir gemeinsam mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik auch eine Checkliste erstellt, die auf unserer Website auf polizei-beratung.de dann beim Thema Phishing auch zu finden ist, mit ganz konkreten Hilfsschritten. Was kann ich machen, um dann hier den Schaden noch zu begrenzen? Wen muss ich entsprechend kontaktieren? Und wichtig ist eben einfach, egal ob es dann Smishing-Versuche sind, die per SMS eingehen, Phishing-Mails. Man muss sich einfach vergegenwärtigen, ich muss mit meinen persönlichen Daten, Ausweisdokumenten höchst sensibel umgehen und niemals wird eine seriöse Stelle, eine Behörde, ein Ministerium, eine Polizeidienststelle, die Bank wird einen nie aktiv auffordern per E-Mail, per SMS, per Messenger-Nachricht, um irgendwelche Daten anzugeben. Wenn da etwas kommt, dann kommt es per Post in Ihren Briefkasten zu Hause. Und dann immer auch, wenn Sie Bedenken haben, unter der Ihnen bekannten Nummer Kontakt aufnehmen und nicht einfach nur auf eine Rückruftaste drücken.
Ja, Frau Bahn, vielleicht noch ganz kurz die Frage, haben Verbraucher in so einer Chance, hat die Hörerin eine Chance, dass das Geld, dass sie das Geld irgendwie wiederbekommt oder ist das weg? Also gibt es da Möglichkeiten über die Kulanz bei der Bank oder Ähnliches? Muss man davon ausgehen, dass das Geld weg ist?
Ja, also ich würde gerne was anderes sagen. In der Regel ist es dann tatsächlich so, weil Sie selber eben aktiv mit diese Daten herausgegeben haben, da ist tatsächlich leider das Geld weg. Nichtsdestotrotz kann ich immer nur wieder dazu raten, suchen Sie trotzdem das Gespräch mit der Bank. Je nachdem, geht die Bank da wirklich schon von einer Fahrlässigkeit aus oder nicht, hat sie dann die Möglichkeit, vielleicht doch im Wege einer Kulanz zu reagieren. Da würde ich immer raten, versuchen Sie das. Gehen Sie zu Ihrer Bank und sprechen dies an.
Ja, unser Kollege Thomas Meinert, der für uns die Hörerfragen im Blick hat, ist bei mir jetzt im Studio. Herr Meinert, wir haben eine ganze Menge E-Mails und Anrufe, glaube ich, bekommen zu dem Thema. Das scheint viele Menschen zu bewegen, oder?
Oh ja, das sind einerseits Betroffene, wie wir gerade eben auch schon gehört haben. Es sind dann aber auch andere, die nicht drauf reingefallen sind und aufmerksam geworden sind und auch diverse Tipps gegeben haben. So wurde ja besprochen, dass viele im Telefonbuch gucken, Betrüger im Telefonbuch gucken und nach älteren Vornamen beispielsweise suchen, um ältere Leute rauszufischen. Da gibt es noch eine andere Anmerkung. Es sind ja jetzt oft siebenstellige Telefonnummern in den Telefonbüchern, manchmal aber auch noch alte, die dann nur sechs oder sogar fünf Stellen haben. Und nach diesen Telefonnummern wird auch geguckt. Und man soll sich vielleicht auch überlegen, ob man sich aus dem Telefonbuch streichen lässt. Das ist auch noch eine Sache. Und das andere ist, Herr Tegeler sagt, nee, es werden nicht nur ältere Leute rausgesucht, sondern es gibt auch immer wieder Jobangebote, Wohnungsangebote. Mhm. Gerade bei Wohnungsangeboten sollte man vorsichtig sein, denn da wird man ja oft, da ist eine günstige Wohnung, die einem gefällt, die Bilder sind gefälscht und da wird man ja aufgefordert, sich zu bewerben und möglichst viele persönliche Angaben zu machen.
Ja, so einen Fall hatten wir tatsächlich eben auch schon in der Sendung.
Diese persönlichen Angaben sind natürlich auch wichtig und die Frage, die daraus resultiert, ist eine Anzeige in so einem Fall eigentlich völlig sinnlos oder macht es Sinn, damit die Polizei die Täterwege verfolgen kann?
Ja, Herr Schmidt von der polizeilichen Kriminalprävention, ich gehe davon aus, Sie sagen in jedem Fall anzeigen, aber seien wir ehrlich, die Chance, dass jemand gefangen wird, ist nicht besonders groß, oder?
Ja, aber von der Ermittlungserfolgswahrscheinlichkeit dürfen Sie Ihre Entscheidung, eine Anzeige zu erstatten oder nicht abhängig machen. Was der Polizei nicht bekannt ist, kann nicht Teil unserer Ermittlungen werden. Und von daher gilt das ganz klar, entsprechend die Beweise zu dokumentieren, eine Strafanzeige zu erstatten. Und dann ist es häufig aber auch möglich, Daten zusammenzuführen und dann letztendlich dann festzustellen, dass hier Täter schon in mehreren Verfahren eben angezeigt worden sind. Und dann kommt häufig eben auch mal ein Steinchen zum anderen. Und von daher ganz klar der Appell, die Strafanzeige ist wichtig und soll nicht von der Erfolgswahrscheinlichkeit einer Festnahme und Verurteilung abhängig gemacht werden.
Und es ist vermutlich ja auch wichtig, damit Sie die Informationen haben und andere Betroffene warnen können, andere Verbraucher, die vielleicht in eine ähnliche Situation kommen.
Richtig, denn all diese Themen, Betrug rund um Vermietung, um den Autokauf, all das ist auf unserer Website auf polizei-beratung.de da mit ganz konkreten Tipps und Hinweisen, wie man sich schützen kann. Also es waren heute letztendlich noch keine wirklich neuen Maschen dabei. Und man muss sich einfach wirklich informieren, man muss misstrauisch sein und immer dann, wenn es um Geld geht, dann müssen Ihre Alarmglocken klingeln, weil es hat einfach niemand etwas zu verschenken. Und das Angebot, das noch so verlockend günstig sein kann, ja. Warum stellt mein Gegenüber das so ein?
Wird es die zur Anzeige noch die Frage auch, kann man Anzeigen auch online aufgehen? Wenn man jetzt zur Polizei kommt, dann hat man das nicht vorformuliert. Dann betrifft man möglicherweise zu einer ungünstigen Zeit ein. Das heißt, auf der Wache sind zu wenig Leute, keiner hat richtig Zeit. Wie ist das mit Anzeigen online aufgehen?
Ich glaube, das kann man ganz schnell beantworten, Herr Schmidt, oder?
Ja, das geht. Jedes Bundesland hat eine entsprechende Online-Wache, über die eine Anzeigenerstattung auch möglich ist.
Also da geht man dann auf die Seite der jeweiligen Polizei, polizeisachsen.de, polizeinrw.de oder
richtig,
ähnliches.
Und, genau.
Und da sucht man dann das Stichwort Online-Wache oder Online-Anzeige.
Das Thema Vorauszahlung hatten wir schon, aber hier wird noch aus der Schweiz eine andere Masche berichtet. Die Werbebeilage in einer Tageszeitung mit Hochglanzdruck. Da wurde dann eine Firma angepriesen, die in den nächsten 4 Tagen noch Termine frei hat und ganz schnell billig Gartenarbeiten und Pflasterarbeiten macht, natürlich gegen Vorkasse. Ergebnis, es wird keine Arbeit gemacht oder wenn nur eine ganz, ganz schlechte. Also auch da
auch gucken. Ärgerlich, ja.
Ja,
also das kann also auch im Briefkasten oder als Beilage in der Tageszeitung kommen.
Ja, die Firmen sind ja bei uns in Deutschland überwiegend im Handelsregister oder in einer Industrie- und Handelskammer, in einer Handwerkskammer. Kann man da anrufen und nach dem sich erkundigen, ob das alles seine Richtigkeit hat?
Mhm. Ja, vielleicht Frau Bahn, können Sie da was zu sagen? Kann ich mich irgendwo informieren, ob eine Firma wirklich seriös ist auf so eine Art und Weise?
Ja, natürlich. Also was schon angesprochen wurde, auch an die Kammern können Sie sich jederzeit wenden. Dort gibt es ganz klar öffentlich zugängliche Nummern eben für Verbraucher, an die Sie sich wenden können. Auch an die vor Ort ansässigen Verbraucherzentralen. Auch wir helfen gerne weiter. Im Online-Bereich sind es dann, sage ich mal, die Fake-Shops. Da haben wir auch online die Möglichkeit, geben Sie den Namen dort ein. Es gibt einen sogenannten Fake-Shop-Finder, da bekommen Sie direkt Auskünfte. Und handelt es sich zum Beispiel jetzt um vermeintliche Handwerksbetriebe anders, auch da können wir Aussagen treffen, da wir natürlich aufgrund der Beratungen solche Dinge sammeln und da schon dann eben entsprechend wissen, wo eben etwas nicht seriös ist. Und ja.
Unter meinem Namen wird ganz oft etwas bestellt, was ich gar nicht haben will. Also falsche Bestellungen im Internet, teures Parfüm, Kleidung. Und die Täter versuchen manchmal auch noch, das Paket dann abzufangen vor der Haustür. Also falsche Internetbestellung. Muss man dann seine Internetadresse ändern, die E-Mail? Was macht man am besten?
Mhm. Herr Eikenberg, können Sie da vielleicht was zu sagen? Was sollte man machen in solchen Situationen?
Es geht ja damit los, dass die Täter erstmal die persönlichen Daten brauchen. Also da hat ein Identitätsdiebstahl stattgefunden. Das heißt, man sollte eben sehr gut auf diese Daten aufpassen. Das hatten wir auch vorhin schon im Gespräch, auf Ausweisdokumente etc., die halt nur rausgeben, wenn es unbedingt nötig ist. Wenn die Daten dann missbraucht werden, es kann darauf hindeuten, dass mein E-Mail-Account kompromittiert wurde, also gehackt. Da hilft es dann, das Passwort zu ändern. Aber wenn einfach nur die Daten irgendwo eingesetzt werden, um dann die Pakete vor meiner Haustür abzufangen, kann ich im Prinzip nur Anzeige bei der Polizei erstatten.
Ein Geschäftsmann schreibt in einer E-Mail, wir haben auch ein PayPal-Konto, weil manche unserer Kunden diese Zahlung bevorzugen, weil sie für sicher halten auch. Und unter der Telefonnummer bekommen wir dann Überweisungen von Kleinstbeträgen und dann die Aufforderung, diese Beträge zurück zu überweisen. Andernfalls drohen die Täter mit einer Anzeige wegen Betrugs. Was steckt denn da für eine Masche dahinter?
Das klingt ja in der Tat sehr, sehr schräg. Kann es schlimm sein, wenn ich irgendwie 2-3 Cent irgendwohin zurücküberweise, Frau Bahn?
Ja, natürlich auch das mit dem Hintergrund, dass dann bekannt ist, dass Sie genau hinter diesen Kontodaten auch stecken, sodass dann damit verifiziert ist, dass das Ihre Daten sind, die dann eben immer weiter verteilt werden.
Vorher haben Sie quasi an einen wild an irgendwelche funktionierenden Kontonummern Geld überwiesen, ohne zu wissen, zu welchem Empfänger das gehört, oder?
Korrekt. Es wird sozusagen einfach darauf spekuliert, dass sich jemand melden wird. Also ähnlich wie bei anderen Betrugsmaschen. Es wird also willkürlich an sehr zahlreiche VerbraucherInnen sozusagen dann etwas überwiesen und dann eben mit der Hoffnung, dort wird etwas noch zurücküberwiesen. Und aufgrund der Angaben, die dann die VerbraucherInnen leisten, das heißt eben auch nicht nur ihre Bankdaten, sondern auch ganz klar ihre persönlichen Angaben, Vor- und Nachname und so weiter, werden diese Daten dann abgegriffen und weiterverwendet.
Uiuiui. Also, was haben wir noch für Fragen?
Ja, wie schaut es aus mit Kreditkartenangaben? Soll man die benutzen, die Kreditkarten? Kann man die benutzen? Wie macht man sie sicher?
Ja, Kreditkartenzahlungen grundsätzlich. Wir hatten ja vorhin schon mal über Bezahlvarianten gesprochen. Eigentlich ist, glaube ich, das Bezahlen per Kreditkarte beispielsweise in Online-Shops gar nicht eigentlich durchaus sicher, oder Frau Bahn?
Entschuldigung, ich habe gerade sozusagen akustisch sozusagen einen Teil nicht verstanden.
Es ging um das Bezahlen mit Kreditkarte. Grundsätzlich ist das eigentlich eine der sicheren Bezahlarten. Bezahlen per Rechnung, per Kreditkarte oder per Lastschrift ist eigentlich, wenn ich beispielsweise in einem Online-Shop bestelle, eigentlich eine von den sicheren Bezahlvarianten, weil ich da jeweils das Geld zurückholen kann oder bei der Rechnungsbezahlung ja erstmal warte, dass die Ware ankommt, oder?
Genau, es ist grundsätzlich korrekt. Auch da sozusagen hilft es aber auch immer noch sozusagen eine weitere Sicherheitshürde für sich selber einzubauen. Das heißt, Sie können ja auch die Kreditkarte nutzen, indem zwischengeschaltet PayPal ist und dort sozusagen haben Sie Ihre Kreditkarte hinterlegt, sodass Sie im Fall der Fälle auch dann sozusagen Regelungen über PayPal treffen können. Oder Sie nutzen sozusagen Verified by Visa oder eben auch andere Karten wie Mastercard und so weiter. Das heißt, zahlreiche Kreditkartenunternehmen, die eben über sozusagen Secure-Verfahren, das heißt über einen weiteren Schritt, also über beispielsweise einen PIN, den Sie nur persönlich kennen und beispielsweise über das Smartphone eingeben müssen,
da kommt dann
erst die Bezahlvariante sozusagen dann auch freigeben. Also von daher bitte nicht sozusagen, das können wir da nur raten an der Stelle, jegliche Kreditkartenangaben zum Beispiel frei eingeben. Das ist dann wiederum keine derart sichere Variante.
Ja. Was haben wir noch für Fragen?
Soll man mit seinen Kindern, die Oma mit dem Enkel, ein Codewort ausmachen, dass man sagt, wenn es mir wirklich schlecht geht, wenn ich echt ein Problem habe, dann benutze ich das Codewort, zum Beispiel den Namen von Katze oder Hund. Ist das ein guter Tipp oder auch nicht so ganz sicher?
Herr Schmidt, was würden Sie sagen, gerade eben im Kontakt, um ältere Menschen zu schützen oder auch die Eltern, helfen da solche Codewörter und was würden Sie da oder was würden Sie da sonst raten?
Das ist jetzt in der Pauschalität schwer zu beantworten. Das mag im einen Fall helfen. Häufig ist es aber eben auch so, dass dann wenig Kontakte stattgefunden haben, dass es einsame Personen sind. Und bevor ich mir da jetzt mühsam irgendwie ein Codewort merken würde, halte ich es für wichtiger, dass man einfach dann im Fall der Fälle mit Angehörigen Kontakt aufnimmt und dann einfach die Situation hinterfragt und so aufklärt. Das, glaube ich, ist einfach einfacher zu verinnerlichen und umzusetzen, wie da mit entsprechenden Codewörtern zu operieren.
Ja, ein Hörer ist Opfer des Tricks geworden. Frau hatte einen Unfall. Die Stimme am Telefon war sehr weinerlich und in massiver Panik. Dann wurde er angeblich von einer Rechtsanwaltin angerufen, die eine hohe Kautionssumme gefordert hat. Später hat sich das natürlich als Betrug herausgestellt. Er ist sehr traurig, dass er da auf den Betrüger reingefallen ist, schämt sich sehr. Aber er fühlt sich auch etwas von den Behörden alleine gelassen. Also wo bekommt man dann noch Hilfe, vielleicht auch eine eher psychologische Hilfe? Ist da auch die Polizei der richtige Ansprechpartner?
Können Sie, Herr Schmidt, können Sie da Leuten weiterhelfen?
Ja, also es ist der Schockanruf, auch eine sehr perfide Betrugsmasche, wo man jetzt hier den Hörer als Opfer erlebt hat. Und wir haben zum einen auch auf unserer Website entsprechende Opferinformationen, die aufklären über den Ablauf des Strafverfahrens. Dann gibt es entsprechende Opferhilfeeinrichtungen, beispielsweise den Weißen Ring. Und da gibt es auch entsprechende Suchen dann auf der Website odaps.org. Ja. Kann man Beratungsstellen entsprechend für die Opferhilfe recherchieren. Ja. Und bei der Anzeigeerstattung bekommt man normalerweise auch entsprechende Hinweise von den Kolleginnen und Kollegen.
Gefühlt ist der Anruf, ich rufe von Microsoft an, I'm calling von Microsoft, das ist eine ganz, ganz weit verbreitete Betrugsmasche. Die kommt offensichtlich auch mit verschiedenen Zielen aus England, Indien, sonst wo an. Und ein Hörer sagt, er ist dann da zur Polizei gegangen und die hat gesagt, ja, wenden Sie da den Computer noch gar nicht freigeschaltet haben, wenn das noch gar nicht richtig in Gang gesetzt wurde, dann sei das auch noch keine Straftat und die Anzeige bringe dann gar nichts.
Ja.
Wie umgehen mit dieser Microsoft oder angeblichen Microsoft-Betrugsmasche?
Ja, vielleicht ganz kurz, ja.
Wenn Sie hier noch nicht den Computer freigeschaltet haben, dann einfach diese Rufnummer sperren und dann ist es damit auch gut.
Ja, Herr Eigenberg, können Sie vielleicht noch mal ganz kurz erzählen, wie dieser Microsoft-Betrug funktioniert und wann ich da auf jeden Fall vorsichtig sein sollte? Sollte ich jedes Mal, wenn Microsoft anruft, einfach gleich auflegen? Oder vermeintlich Microsoft anruft?
Vermeintlich Microsoft, ja.
Im Prinzip ist das der beste Tipp, weil Microsoft sagt selbst, dass sie einen nicht anrufen, also die nehmen keinen
telefonischen Kontakt. Zumindest keine normalen Verbraucher oder...
Genau. Und es sind dann auch häufig Rufnummern aus dem Ausland, aber zum Teil auch aus Deutschland. Also man kann das nicht an der Rufnummer ablesen. In aller Regel sprechen die Englisch oder gebrochenes Englisch. Also das ist auch ein Indikator dafür, dass was faul ist. Aber also grundsätzlich gilt, wenn Microsoft anruft oder Interpol oder sonst wer und irgendwas möchte, erstmal sehr, sehr skeptisch sein und im Zweifel einfach auflegen. Mhm.
Ja, ich denke, so langsam kommen wir zum Ende der Sendung. Frau Bahn, wenn Sie noch mal ganz kurz, ich sag mal, Ihre ein, zwei wichtigsten Tipps im Umgang mit Betrugsfällen auf den Punkt bringen sollten, was wäre das?
Ja, seien Sie auf alle Fälle immer dann misstrauisch, wenn Ihnen unbekannte Personen auf Sie zukommen und beispielsweise eben Geld von Ihnen einfordern. Also auch da vertrauen Sie sich auch anderen Personen an und handeln Sie niemals überstürzt. Gleich, ob es jetzt eben auf Messenger-Weg ist, ob jemand an der Haustür ist, sozusagen seien Sie dort vorsichtig und wie wir alle wissen, gleich ob Zeitdruck oder andere Alltagsfaktoren, nehmen Sie sich sozusagen dann einfach diese 5 Minuten, dann sollte es wirklich etwas Ernstliches sein, wird man diese Zeit haben. Also lassen Sie sich da bitte zu nichts drängen.
Das
und Ist etwas schiefgelaufen, vertrauen Sie sich unbedingt hinterher jemandem an, sei es die örtliche Polizeibehörde, sei es auch eine Verbraucherzentrale, zu der Sie kommen können. Wie gesagt, die Scham ist hoch, aber da auch nochmal, es kann wirklich jedem
passieren. Es kann wirklich jedem passieren. Und damit geht unsere Sendung tatsächlich dann auch wieder zu Ende. Vielen Dank an meine Gäste, an Harald Schmidt von der polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes, an Nicole Bahn von der Verbraucherzentrale Bremen und an Ronald Eikenberg vom Computermagazin CT. Ganz herzlichen Dank auch an alle Hörerinnen und Hörer, die sich hier mit ihren Geschichten per Telefon und E-Mail an der Sendung beteiligt haben. Und natürlich auch danke an Thomas Meinert und die Kolleginnen und Kollegen am Hörertelefon und die vielen, vielen anderen Menschen hier hinter den Kulissen in Technik und Verwaltung, ohne die so eine Sendung überhaupt nicht möglich wäre. Nächste Woche geht es im Marktplatz dann um ein Thema, das auch mit unserer, da heißt es dann Gimpel, Drossel, Fink und Star, vogelfreundliche Gärten und Balkone. Kommenden Donnerstag dann der Marktplatz wieder hier 8:08 im Deutschlandfunk, dann mit meiner Kollegin Britta Fecke am Mikrofon. Und das war's dann schon wieder mit dem Marktplatz für heute. Mein Name ist Stefan Römermann. Ich sage danke fürs Zuhören und tschüss.